WDR Zeitzeichen. Stichtag heute, 22. Dezember 1858, der Geburtstag des italienischen Komponisten Giacomo Puccini.
Januar 1907. 9 Tage dauert die Reise von Paris über Southampton nach New York. Giacomo Puccini, 48 Jahre alt und der erfolgreichste Komponist in Europa, muss für seine Schiffspassage und die von Gattin Elvira nicht bezahlen. Während Elvira seekrank in der Luxuskabine liegt, genießt Giacomo, was der Dampfer Kaiserin Auguste Victoria zu bieten hat. Wintergärten mit Palmen, Restaurants, Fitnessräume, elektrische Heizung. Die New Yorker Metropolitan Opera hat ihn für 6 Wochen eingeladen. Als prominente Werbefigur wird er zuschauen, wie seine 4 Greatest Hits über die Bühne der Met gehen.
Nummer 1 ist Manon Lescaut aus dem Jahr 1893.
Damals war Giacomo Puccini mutig. Die Geschichte der kleinen, flatterhaften Manon gab es längst als Oper von Jules Massenet. Der französische Meister hatte damit seinen größten Erfolg gelandet, aber Puccini hielt dagegen. Er machte aus dem Flittchen Manon fast so etwas wie eine tragische Figur und erschütterte das Publikum nachhaltig.
Nummer 2, La Bohème, 1896.
Damit war es geschafft, endgültig, und Puccini ein gemachter Mann. Wieder gab es Konkurrenz. Auch der Kollege Ruggero Leoncavallo hatte das bunte Treiben dieser bitterarmen jungen Leute in Pariser Mansarden und Cafés auf die Bühne gebracht. Aber was war das gegen den bittersüßen Schmerz, gegen das Wechselbad von Lebenslust, Liebe und Tod in Puccinis Musik?
Nummer 3, Tosca, 1900.
Doch er konnte auch das. In Tosca donnern die Kanonen, es fließt Blut, es wird geschrien, erpresst, ausgiebig gefoltert. Ein sensationsgieriges Stück über eine hysterische Operndiva, einen Maler und einen grauenvollen Polizeichef. Aber auch ein politisches Stück, das im reaktionären Kirchenstaat des Jahres 1800 spielt.
Zuletzt noch Nummer 4. Madama Butterfly, 1904.
Die Uraufführung an der Mailänder Scala war ein kompletter Flop. Erst beim 2. Anlauf in Brescia begriffen die Leute, was dem Maestro da gelungen war. Das ergreifende Porträt einer japanischen Geisha, die ein amerikanischer Offizier zugrunde richtet. Mehr noch als Tosca ist Madama Butterfly eine politische Oper. Daran ändert auch wenig, dass Puccini seine Kritik am westlichen Kolonialismus von Fassung zu Fassung reduzierte.
New York, 1907.
Nein, Fehlanzeige. Der Vierjahresrhythmus, in dem Puccini seine Opern hervorbringt, und das ist langsam für einen Profi, gerät ins Stocken. La Fanciulla del West, das Mädchen aus dem Goldenen Westen, erblickt zwar wirklich in New York das Licht der Welt, aber erst 3 Jahre später, 1910.
Die Musik? Eine nutzlose Sache. Da ich kein Libretto habe, wie soll ich da Musik machen? Ich kann nur dann komponieren, wenn sich meine lebendigen Marionetten auf der Bühne bewegen. Wäre ich doch reiner Sinfoniker.
Ist Puccini aber nicht. Seine reinen Instrumentalstücke passen gut auf eine CD. Am liebsten pflückt er sie auseinander, um ein paar gute Melodien für seine Opern herauszuklauben.
Ich kam vor langer Zeit zur Welt, vor gar zu langer Zeit.
Genauer gesagt am 22. Dezember 1858, heute vor 150 Jahren.
Und Gott berührte mich mit dem Finger.
Siehe Michelangelo, Sixtinische Kapelle.
Und Gott sprach, schreibe fürs Theater. Und nur fürs Theater. Und ich habe des höchsten Rat befolgt.
Und was macht er, während er auf neue Textbücher wartet? Er reist durch halb Europa und in die USA, um sich bei den Premieren seiner Opern zu zeigen. In New York ist seine Ankunft die Sensation der Saison. Erst recht, als er den Journalisten verkündet, er werde eine amerikanische Oper schreiben. Sie soll im Wilden Westen spielen. Am 21. Februar 1907 begibt er sich mit Gattin Elvira ins Büro der Schallplattengesellschaft Columbia. Das junge Medium ist für Puccini geschäftlich sehr interessant. Zum Glück hat jemand die Idee und bittet den Maestro ins Studio.
Ringrazio con tutto cuore l'egregio signor Biafora per le gentili parole pronunziate. Sono veramente grato al gran pubblico di New York per le accoglienze tanto entusiastiche che ha fatto alle mie opere. Accetto l'augurio del buon viaggio e finisco gridando America forever!
Puccini bedankt sich für den freundlichen Empfang in New York, für den enthusiastischen Beifall, den seine Opern hier finden und für die guten Wünsche zu seiner Reise. Er schließt mit einem flotten
America forever!
Der gesellschaftliche Erfolg täuscht ihn nicht darüber hinweg, dass seine nächste Oper überfällig ist. Welchen Stoff sie haben soll, das ist Problem Nummer 1. Viel schlimmer ist etwas anderes. Puccini ist der opulenten Melodien, überhaupt der schwelgerischen Musik seiner ersten Jahre überdrüssig. Er befasst sich mit der Musik der fortschrittlichen Kollegen Debussy, Richard Strauss, Arnold Schönberg. Was wird er davon übernehmen? Was wird seine eigene neue Theatermusik werden?
Ohne Fieber der Begeisterung kann man nicht schaffen, denn eine erfüllte Kunst ist eine Art Krankheit, eine Überreizung jedes Atoms. Ach, ihr, die ihr mich auffordert zu arbeiten, ihr denkt nicht daran, dass hier ein Mann sitzt, dem die Erde unter den Füßen brennt.
Puccini halb verzweifelt, halb selbstironisch. Überhaupt ist er ein Mann der Widersprüche.
Als eingefleischter Toskaner legt er großen Wert auf seine Domizile in Viareggio und Torre del Lago.
Aber zu seiner Vaterstadt Lucca hat er ein äußerst distanziertes Verhältnis.
Ein eleganter Herr, ein Casanova erster Ordnung, der seine Gattin Elvira unentwegt betrügt.
Sie ist glücklich, wenn sie ihren Arsch ins Bett legt und 9 oder 10 Stunden schlafen kann.
Aber eigentlich ist Puccini eher schüchtern.
Auch beim Hauspersonal?
Nun ja, Elvira trieb eine Angestellte, der sie diesbezüglich heftige Vorwürfe gemacht hatte, in den Selbstmord. Gerichtlich wurde festgestellt, dass die junge Frau nie in ihrem Leben Verkehr gehabt hatte, was Elvira eine saftige Strafe einbrachte. Geschehen war vermutlich etwas anderes. Puccini hatte es, so die Vermutung, mit einer Verwandten der jungen Frau getrieben. Eben jetzt herrscht in Italien großer Wirbel um einen möglichen Sohn aus dieser Verbindung. Seine Existenz wurde erst vor kurzem bekannt. Der Fall beschäftigt die Gerichte und treibt Puccinis bislang einzige offizielle Enkelin Simonetta auf die Barrikaden.
Puccini war ein passionierter Jäger.
Auch in Wald und Flur, aber er traf miserabel.
Ein Fan von schnellen Autos und Motorbooten, überhaupt von moderner Technik.
Aber was seine Gefühle betraf, zart und empfindsam.
Man sagte, Sentimentalität sei ein Zeichen von Schwäche. Aber ich finde es so schön, schwach zu sein. Den sogenannten starken Männern überlasse ich die Erfolge, die in nichts zergehen. Für uns sind die, welche bleiben.
Puccini bringt es auf 8 komplette Opern, ein Fragment und 3 Einakter. Das Vermögen, das ihm sein Werk einträgt, wird auf umgerechnet 5 Millionen Euro geschätzt. Von zahllosen, flüchtigen Plänen abgesehen, befasst er sich ausführlich und vergeblich mit gut 25 weiteren Stoffen.
Marie Antoinette, Cyrano de Bergerac, Hannele's Himmelfahrt nach Gerhard Hauptmann, eine florentinische Tragödie nach Oscar Wilde, Notre Dame de Paris.
Kaum ein Thema kann ihn längere Zeit fesseln. Ist die Geschichte spannend und neu und effektvoll? Sind die Figuren interessant? Kann man sich mit ihnen identifizieren?
Ein Textbuch für mich ist keine Bagatelle. Es handelt sich darum, einer Sache dauerndes Leben zu geben, die schon vor ihrer Geburt lebendig sein muss und die sich zum Meisterwerk entwickeln soll. Werde ich müde sein? Beladen mit der Last der Jahre? Mit Herzensnot und ewiger Unzufriedenheit?
Das schreibt Puccini während der Arbeit an seiner letzten Oper Turandot im November 1920. Nach all den Tragödien der kleinen Leute, der Mimis und Butterflies, der Mädel aus dem Goldenen Westen, der Manons und Musettas will er nun eine fantastische, sehr irreale Märchenoper schreiben mit einer eiskalten Prinzessin, die ihre Verehrer köpfen lässt und am Ende doch zu einer liebenden Frau wird.
Es muss ein großes Duett sein. Die beiden sozusagen außerirdischen Wesen vereinen sich durch ihre Liebe mit den Menschen. Und diese Liebe muss alle auf der Bühne ergreifen, in einem abschließenden Aufschwung des Orchesters.
Aber es funktioniert nicht. Woher soll diese Liebe plötzlich kommen? Puccini regt an, man soll eine Sklavin, die den Helden der Oper, den Prinzen Calaf, liebt, sterben lassen. Vielleicht hilft das.
Ich glaube, Liu muss ihrem Schmerz geopfert werden. Sie muss in der Folter sterben. Dieser Tod kann einen starken Einfluss auf die Verwandlung der kaltherzigen Prinzessin ausüben.
Und so wird, wie in Tosca, auch in dieser kältesten und brutalsten aller Puccini-Opern gefoltert.
Quel nome?
La tua serva tiene per te un avvenir non può.
Aber nach Lius Tod geht es dennoch nicht weiter.
Ich bin immer dort, wo tiefe Trauer herrscht. Ich verwünsche Turandot.
Lange Monate bleibt die Oper, an der Puccini schon 3 Jahre schreibt, liegen. Der Komponist und seine Librettisten wissen nicht weiter. Und dann?
Ich durchlebe eine furchtbare Zeit. Dieses Kehlkopfleiden quält mich. Mehr noch seelisch als durch körperliche Schmerzen. Ich reise nach Brüssel zu einem berühmten Spezialisten. Wird man mir helfen? Wird man mich aufgeben?
Die Diagnose kennt der Patient nicht. Kehlkopfkrebs. In Brüssel will man versuchen, ihn mit Radiumnadeln zu behandeln.
Bisher ist die Kur nicht schlimm. Äußerliche Behandlung. Aber Gott weiß, was sie mit mir machen werden, um nach innen unter den Kehlkopfdeckel zu kommen. Sie behaupten, ich werde nicht zu leiden haben. Und sie sagen auch, ich kann geheilt werden.
Ein paar Tage später, am 29. November 1924, stirbt Giacomo Puccini an einer plötzlich auftretenden Herzkrise. Turandot bleibt Fragment. Der Kollege Franco Alfano schreibt die Oper notdürftig zu Ende.
Zeitzeichen.
Täglich morgens um 8:55 auf WDR 5, abends um 5:45 auf WDR 3 und jederzeit im Netz. wdr.de